Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los. Die Schweiz hat 3 Millionen mehr Einwohner als vor 40 Jahren, aber gleich viele Freibäder wie damals. Offensichtlich wächst und prosperiert der Kleinstaat. Die Infrastruktur hinkt jedoch hinterher, genau wie die Selbstwahrnehmung des Landes. Grassiert in der Schweiz Dichtestress? Ist das der Preis des Erfolgs? Und wie soll das Land mit diesem Gefühl politisch umgehen? Das ist unser Thema heute in NZZ-Stammpunkte. Herzlich willkommen. Unser Gast ist Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Herzlich willkommen, Herr Bundesrat.
Danke für die Einladung, Herr Grier. Ich bin gerne da.
Wie gehen Sie persönlich mit Dichtestress um? Empfinden Sie ihn überhaupt?
Kommt natürlich vor. Ich bin gerade letzte Woche ins Wallis gefahren mit dem Zug und nach Visp und musste feststellen, dass dieses Perron in Visp, das ja noch nicht so alt ist als die Lötschberg, also der Basistunnel gebaut wurde extra, dass dieses eigentlich viel zu schmal ist, wenn man all die Touristen gesehen hat, all die Leute, die da ausgestiegen sind. Da wurde das selbst fast eingeklemmt. Dann spürt man das. Sonst als Bundesrat genießt man gewisse Vorteile, gewisse Privilegien. Man hat ein Fahrzeug, dass man das vielleicht umgehen kann. Aber natürlich sieht man dort, wo viele Leute sind, ist man auch manchmal fast eingeklemmt.
Man ist dann vielleicht eingeklemmt, aber ist es Stress?
Oder? Für mich war es jetzt ein großer Stress. Also es hat dann jemand mich erkannt und hat gesagt, Herr Rösti, Sie müssen mehr Wagen an die Züge hängen, also man wird dann direkt angesprochen. Und ich stelle natürlich dann schon fest, also bin dann sofort in meiner Rolle und in meiner Verantwortung als Infrastrukturvorsteher und habe dann schon das Gefühl, es ist richtig, dass wir zukünftig weiter investieren und investieren müssen, um die bestehenden Nachfrage nach Mobilität eben zu befriedigen. Stress für mich persönlich, ich bin nicht so schnell gestresst, also War das jetzt nicht? Vielleicht manchmal auf der Autobahn. Auf der Autobahn haben wir natürlich viel zu viel Stau. Das betrifft mich viel. Ich bin sehr viel unterwegs, auch mit dem Auto unterwegs. Und Stress entsteht ja dann, wenn man irgendeinen Termin nicht einhalten kann. Dann ist das schon Stress, ja.
Nur im Stau sind wir allerdings alle gleich. Egal, ob man einen Fahrer hat oder nicht, eine große Limousine oder nicht. Insofern ein wertvolles Instrument der Stau der demokratischen Erziehung. Aber im Ernst, in den letzten 20 Jahren gab es 40% mehr Pkw, 20% mehr Einwohner, aber nur 10% mehr Straßenflächen. Bei allem Verständnis für ökologische Aspekte, ist das nachhaltig?
Nein, das ist nicht nachhaltig. Oder genau. Ich bin froh, wenn Sie diese Zahlen nennen. Wir haben auf den Autobahnen, auf den Nationalstraßen, und das sind nur 3% des Straßennetzes. Also das ist eigentlich sehr wenig, wenn man alle Straßen einnimmt. Dort haben wir 3/4 des Verkehrs auf diesen Straßen. Und da müssen wir zwingend Ausbauten tätigen. Mit erheblichen Schwierigkeiten. Sie haben vorhin demokratisch von der Demokratie gesprochen. Wir haben da eine Niederlage erlitten. Also das letzte Ausbaupaket wurde von der Bevölkerung abgelehnt. Vielleicht, weil es falsch zusammengesetzt. Es ist etwas müßig, jetzt zu diskutieren. Unbestritten ist aber, dass wir weitere Kapazitätsausbauten brauchen, weil auch die Mobilität, die Individualmobilität wird ja nachhaltiger, wenn man es vom ökologischen Standpunkt aussieht. Je länger, je mehr Autos fahren elektrisch. Also man kann nicht sagen, da ist eine Differenz zum Zug. Wir brauchen alle Verkehrsmittel, alle Verkehrsträger und müssen zwingend. Und ich sage nicht für 1 oder 2 Millionen mehr Menschen, die allenfalls in die Schweiz kommen, sondern für die Menschen, die heute hier da sind, müssen wir zwingend ausbauen. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Wir kommen im nächsten Paket mit relativ bescheiden daher, indem wir sagen, wir wollen jetzt 2 weitere Stücke auf der A1 ausbauen und auch, um auch festzustellen, finden wir dort eine Mehrheit.
Eben, Sie haben Ihre Niederlage an der Urne angesprochen und jetzt gesagt, okay, wir haben das jetzt deutlich reduziert. Heißt das im Umkehrschluss, dass es auf der A1 bis im nächsten Jahrhundert einen Dauerstau gibt?
Nein, das wollen wir klar verhindern. Ich habe ja klar deklariert, für mich ist wichtig, dass wir eben nicht ans nächste Jahrhundert denken, sondern an die nächste Generation, sprich 20, 25 Jahre. Und in diesem Konzept haben wir vom Bundesrat gesagt, es gibt Verkehr 45. Verkehr 45, das heißt, in den nächsten 20 Jahren sollen die wesentlichsten Engpässe reduziert werden. Für die Autobahnen hieße das etwa 12 Milliarden zusätzliche Investitionen. 3 Milliarden sind bereits beschlossen, gut 3 Milliarden sind unbestritten. 9 Milliarden sind neue Projekte. Das ist das eine, das dauert natürlich, aber nicht ins nächste Jahrhundert, sondern innerhalb der nächsten Generation. Kurzfristig wollen wir auch handeln, indem wir sagen, es gibt mehr Pannenstreifennutzungen. Es gibt mehr Geschwindigkeitsregulierungen, haben nicht alle gern. Aber es ist halt so, wenn mehr Autos fahren, ist die Geschwindigkeit 80 die optimale Geschwindigkeit im Verhältnis Abstand zu Tempo. Also man hat dann die beste Kapazität, man hat dann die gleiche Geschwindigkeit wie Lastwagen. Das heißt, man verhindert Probleme mit Überholmanöver. Autobahnnutzung, Geschwindigkeitsmanagement, das sind eigentlich Maßnahmen ohne Ausbauten, mit denen wir kurzfristig Stau verhindern wollen.
Sie sagen, wir müssen an die nächste Generation denken. Muss man da Ihnen nicht mit Frau Martullo antworten, you dreamer, you? Weil, wenn wir jetzt die Abstimmungen anschauen, das Stimmvolk denkt sehr an sich und nicht an die nächste Generation. Wir haben es bei der AHV-Abstimmung erlebt, 13. AHV-Rente. Also an die nächste Generation zu denken, ist sicherlich das Unpopulärste, was man als Bundesrat fordern kann.
Möglich, aber unsere Aufgabe. Also ich kann... Und für mich ist das nicht ein Traum oder ich fühle mich auch nicht in der Rolle des Dreamers, weil die vorangehende Generation, unsere, hat es geschafft, uns eine, und das dürfen wir nicht vergessen, bei aller Diskussion um Dichte, um Stau, um viele Leute in den Zügen, die haben es geschafft, uns eine Infrastruktur hinzustellen, die die beste der Welt ist. Wir haben das dichteste Zugnetz und Straßennetz der Welt. Die pünktlichsten Züge. Wir haben heute bei aller Anerkennung von Stausituationen haben wir ein sehr gutes Verkehrssystem. Und meine Aufgabe jetzt als Bundesrat im UVEC, im Infrastrukturdepartement, ist es ganz klar, jetzt die nötigen Entscheide zu treffen, dass eben auch in 20 Jahren die Leute dann hoffentlich, ich hoffe, ich erlebe es dann noch, sagen, doch, man hat die richtigen Investitionen getätigt. Das braucht eine bessere Überzeugung bei der Bevölkerung, als wir das letzte Mal gemacht haben, zugegeben. Ich glaube, diese Abstimmung wurde etwas unterschätzt damals. Es braucht vor allem die Überzeugung, dass wir alle Verkehrsträger brauchen. Und deshalb sagen wir nicht nur, wir kommen mit einem nächsten Straßenprojekt, jetzt einfach versuchen wir einfach, sondern wir kommen gleichzeitig mit einem noch umfassenden Bahnausbauprojekt. Und diese Projekte legen wir zusammen. Und dann zeigen wir schon der Bevölkerung, dass dieser Modalsplit, also zwischen Bahn und und Straße, dass diese nötig ist. Und da glaube ich daran, dass wir das schaffen werden. Es gibt jetzt Kritik etwas, ich komme mit zu wenig Straßen, was ist jetzt los, gibt er auf? Nein, wir kommen einfach mit einem vorsichtigen Projekt. Wir wollen in Aargau den Engpass, größten Engpass ausbauen, in Genf den größten Engpass ausbauen. Das Ganze geht dann noch in eine Vernehmlassung. Aber wir wollen vor allem auch die Bahn ausbauen. Auf der West-Ost-Achse haben viele spannende Projekte. Und diese sind zum Teil, werden die bereits gestartet. Ein Brüttener Tunnel, Raum Zürich, der sehr wichtig sein wird für die Richtung Winterthur, 4 Spuren. Und wenn wir sagen, der Bevölkerung schaut, das ist ein Gesamtsystem, glaube ich auch daran, dass wir hier die nötigen Mittel dann, es braucht dann eine Volksabstimmung, dazu kriegen.
Nun haben Sie jetzt eingangs Ihre Antwort gesagt, die Generation vor uns hat mit ihren Infrastrukturentscheiden das geschaffen, was wir jetzt heute benutzen können, und ganz wichtige Entscheide getroffen. Nun scheint es mir allerdings, dass man in den 70er Jahren, vielleicht auch noch in den 80er Jahren, sehr viel mutiger war, wenn es um solche Entscheide ging. Man hat damals noch Atomkraftwerke gebaut, man hat viel Infrastruktur hingestellt, man hat auch die Wasserkraft ausbauen können. Das ging alles damals. Heute heißt es not in my backyard, wir wollen es nicht. Sind einfach vielleicht die Zeiten nicht gut für große Infrastrukturprojekte?
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich heute so große Infrastrukturprojekte, die damals bereits hingestellt werden, haben, dass es vielleicht in einem Teil der Bevölkerung mindestens der Glaube da ist, es braucht jetzt nicht mehr mehr.
Die Schweiz ist gebaut.
Die Schweiz ist jetzt gebaut. Und es ist natürlich so, dass eine NEAD kann man einmal machen. Und von daher sieht vielleicht jetzt das Programm des Bundesrates für weitere Infrastruktur etwas kleinteilig aus. Aber es ist eben tatsächlich so, dass wir, wenn wir die Mobilität bewältigen wollen, die nachgefragt wird, und ich sage immer, ich denke gar nicht an die nächsten 20 Jahre, ich denke an die Bewältigung heute, der heutigen Bevölkerung, dann stellen wir fest, dass wir halt in vielen Bahnhöfen diese Ausbauten einfach brauchen. Tatsächlich ist die Zeit so, dass not in my backyard alle das Gefühl haben, die irgendwo eine Möglichkeit, Einsprache zu machen, dass die das macht, dass sie das tun. Wir halten politisch entsprechend dagegen, indem wir sagen, es braucht Beschleunigungen, es braucht Gesetzesanpassungen, dass man nicht, sage jetzt beispielsweise, querulatorische Einsprachen machen kann, um einfach den Prozess zu verzögern. Aber es geht heute länger. Aber es geht natürlich auch länger, weil die Fläche beschränkt ist, weil die Fläche von verschiedenen Anspruchsgruppen beansprucht wird und mehr Leute da sind. Das ist letztlich schon der Grund. Es muss aber weitergehen. Es braucht neue, Sie haben die Wasserkraft angesprochen, es braucht neue, weitere Wasserkraftwerke. Wir wollen mehr Strom, weniger fossile Energien. Wir wollen auch die Diskussion über Kernkraftwerke wieder lancieren. Vielleicht dann auch noch ein wichtiges Thema für heute. Und ich glaube, es braucht einfach den richtigen Weg, die Leute auch zu überzeugen, dass es auch heute und in Zukunft neue Infrastrukturen braucht. Wer keine Infrastrukturen braucht, baut, den wird die Geschichte bestrafen. Wir sehen die Situation in unserem geschätzten Nachbarland Deutschland mit der Bahn. Dort wurde der Infrastrukturausbau vernachlässigt mit erheblichen Problemen heute. Und das ist, schon ein Mahnfinger auch für meine Arbeit.
Sie sagen, eine NEAD baut man nur einmal. Nun wollen Sie aber eine Mini-NEAD. Meiringen im Haslital und Oberwald im Goms sind jetzt nicht gerade das, was man als urbane Hotspots bezeichnen würde. Und dennoch möchten Sie einen Bahntunnel zwischen diesen beiden Gemeinden bauen lassen. Warum?
Ich habe ein Projekt lanciert, unter dem Titel «Was braucht es für Infrastruktur und Verkehr 45 bis im Jahr 2045 in der ganzen Schweiz?». Das beinhaltet hunderte von Projekten. Das beinhaltet ein Projektvolumen, ich sage es nochmal, 9 Milliarden Franken für Straßen, 24 Milliarden in die Bahn und 7,5 Milliarden in Agglomerationsprojekte. Mir hat jemand gesagt, wenn man das ansieht, was das ist, dann ist das auf den Autobahnen die wichtigen Strecken, insbesondere A1. Beim Zug sind das vor allem Bahnhöfe, Luzern, Basel, Lausanne, Genf, Bern ist im Bau, Zürich war etwas im Vorsprung, aber auch hier Stadelhofen, ganz ein wichtiger Bau. Und wenn man dieses ganze Konzept von rund 40 Milliarden jetzt anschaut, ist praktisch alles in den Agglomerationen, in den Städten. Mir sagte jemand, das ist ein Programm Agglomeration Plus. Und jetzt gibt es ein paar Projekte, die auch im ländlichen Raum sind. Und da gehört das Anliegen, und das ist nicht mein spezifisches Anliegen, dieser Grimselbahn dazu, weil sich eine Opportunität allenfalls auftut, das ist noch nicht ganz sicher, dass man gleichzeitig mit der Hochspannungsleitung, die durch den Berg kommt, durch einen Tunnel gehen könnte, auch diese Verbindung für dieses Tal machen könnte. Also mein Projekt ist Verkehr 45, die Verkehrsbelastung zu reduzieren mit einem riesen Investitionsvolumen in den nächsten 20 Jahren. Und dann gibt es ein bescheidenes Projekt im ländlichen Raum. Und jetzt ist einfach die Frage, wenn das auch der Experte, der ETH-Experte, Herr Professor Weidmann, gesagt hat, doch, das kann für diesen Raum ein sinnvolles Projekt sein. Nehmen Sie es raus? Oder wollen Sie, dass die ganze Schweiz sagt, doch, wir sehen alle unsere Vorteile und helfen? Weil am Schluss braucht es eine Volksabstimmung. Ich brauche ein Mehrwertsteuerpromille, das bis jetzt läuft für diese Bahninfrastruktur, aber im 29 ausläuft. Möchte das weiterziehen, das gibt eine Volksabstimmung. Und letztlich will ich die ganze Bevölkerung einbinden. Und da braucht es aus meiner Sicht auch etwas im ländlichen Raum. Wenn Sie 40 Milliarden sehen und 500 bis 800 Millionen für diese Bahn, das Parlament wird entscheiden, ob das drin bleibt oder nicht. Die Bevölkerung kann entscheiden. Aber es braucht am Schluss ein Ständer mehr, weil es in der Verfassung ist. Und das ist genau dieser Ausgleich. Und für mich ist jetzt nicht, ich will diese Bahn. Ich sage, wir haben einen Experten, der hat eine gute Auswahl getroffen. Und es gibt für mich im Moment keinen Grund, von dieser Auswahl abzuweichen, weil ich denke, es braucht einen schweizerischen Ausgleich. Und für mich ist klar, auch wenn ich vom ländlichen Raum komme, der Großteil der Investition, der muss in den Zentren, in den großen Agglomerationen liegen. Zwar ich etwas lange, aber es ist mir natürlich ein Anliegen aufzuzeigen, dass der Ausgleich und die Mehrheitsfähigkeit einer Vorlage halt auch gewisse Konzessionen braucht.
Also ist der Grimseltunnel das Opfer, das wir auf dem Altar des Föderalismus bringen müssen?
Nein, das würde ich absolut in Abrede stellen. Es muss sich zeigen am Grimseltunnel, ob das mit dieser Stromleitung, diese Parallelität wirklich klappt. Das ist technisch noch offen. Und der Grimseltunnel kommt nur, wenn diese Opportunität mit einer Stromleitung, das ja dann auch wieder der ganzen Schweiz zugutekommt, zustande kommt, Punkt 1. Die zuständigen Regionen müssen aufzeigen, dass sie wirklich ein Tourismusentwicklungskonzept und damit auch die Fahrgastzahlen dann erreichen können. Das ist auch noch offen. Da sind noch diverse Punkte offen. Also nur einfach der Grimseltunnel als Opfer des Föderalismus, das würde ich in Abrede stellen. Aber wenn sich die Opportunität mit Stromleitung, die allen zugutekommt, dann muss man das offen lassen. Ich möchte noch etwas anderes sagen. Sie haben die Wasserkraft angesprochen. Die ganze Grimselregion dort, die ist eigentlich das Wasserschloss, unter anderem neben dem Wallis und Graubünden, wirklich zuständig für unsere sichere Stromversorgung. Wir haben 15% unseres Stroms als Speicher in diesen Alpen Und das ist ganz wichtig für die Stromversorgungsversicherung. Wir sind in einer absolut unsicheren Zeit. Und deshalb dieser Region allenfalls hier diese Investition zu tätigen, wäre, glaube ich, nicht so vermessen. Aber das wird dann das Parlament, der Bundesrat entscheiden im Sommer, wenn es um die Vernehmlassung geht. Also, und dann wird sich auch diese technische Frage noch entscheiden. Also da gibt es noch viele Fragen. Aber nochmals, für mich ist schon wichtig in dieser Sendung, das steht nicht. Letztlich ist das eines vieler Projekte und nicht irgendein Halbleuchtturm oder ein Opfer. Und man kann entscheiden, ist es drin oder ist es nicht drin. Für mich wesentlich und für die Infrastruktur ist ein Tiefbahnhof Luzern, ist eine Verbesserung. Dort gibt es noch viel Arbeit, Durchmesserlinie Basel, ist Stadelhofen, ist Brüttener Tunnel, ist Zimmerbergtunnel, einfach, dass Sie sehen, das sind Milliardenprojekte.
Also es ist nicht Ihr Lieblingsprojekt.
Überhaupt nicht.
Es ist,
überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Gut.
Es ist auch nicht ein Projekt, das die wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz bejaht oder beneint. Es ist aber eine Opportunität für diese Entwicklung in dieser Region, die uns vielleicht für die Mehrheitsfähigkeit helfen kann. Wenn das Parlament sagt, wir wollen das nicht, dann ist für mich nicht das Verkehr 45 gescheitert. Wenn ein Tiefbahnhof Luzern rausfallen würde, Basel rausfallen würde, Stadelhofen, wird nicht passieren. Das wäre problematisch.
Aber Basel ist ja jetzt auch ein schönes Beispiel. Also Sie sagen 9 Milliarden für den Straßenverkehr, 24 Milliarden für die Bahn und dann noch einmal ein paar Milliarden für die Agglomerationen. Da sagen natürlich auch viele Autofahrer, ja, für die Bahn scheint Geld im Überfluss vorhanden zu sein. Und gerade Basel ist ja so ein schönes Beispiel. Da erst ein Tiefbahnhof wurde geplant, zwei Tunnel, gleich mehrere unterirdische S-Bahnhöfe. Das Ganze sollte 14 Milliarden Franken kosten. Dann wurde das Ganze abgespeckt. Jetzt geht es auch offenkundig für 7 Milliarden, hofft man. Wähnen sich die Kantone im Schlaraffenland?
Ganz im Gegenteil. Wir haben ja dieses, ich sage jetzt, wenn Sie es nennen, Schlaraffenland, also diese Art, einfach Projekte zu bestellen, das jetzt massiv gestoppt. Ich war vor einem Jahr vor einer Situation, dass ich gesehen habe, was vorher geplant wurde. Ich sage nicht, das sei falsch, aber man hat dann plötzlich gesehen, das kostet alles viel mehr. Und ich war vor einem Berg von Investitionen von insgesamt 60 Milliarden für die Bahn. Also eine unmöglich zu realisierende Situation. Und das hat uns im Bundesrat dazu geführt, zu sagen, wir haben eine Hochschule, die beste ist, zu den besten gehört der Welt. Sie soll uns mal aufzeigen, wie man mobilitätstechnisch das priorisiert. Und wir haben das gefunden. Wir haben diese Studie, eine hervorragende Arbeit, die gemacht wurde. Und wir haben jetzt letztlich diese ganzen Bahnprojekte reduziert auf ein realisierbares, aber auch notwendiges Maß. Und meine Aussage war klar, oder als man mit dem Bahnhof Basel kam, das kostet 14 Milliarden, war die Aussage, das ist im 2080 fertig gebaut. Habe ich gesagt, lachen uns ja die Leute aus. Also ich kann ja irgendetwas sagen, was im 2080 ist, kann das nie kontrollieren. Und mir war ganz wichtig zu sagen, nein, ich will wissen, was ist in den nächsten 20 Jahren möglich. Und das heißt, wir haben das massiv abgespeckt auf diese 24 Milliarden. Und das ist auch etwa das Realisierbare, rein das Baubare. Jetzt für Basel ist klar, das muss neu geplant werden. Das war einfach überdimensioniert, nicht realisierbar. Und ich war dann in einer Situation zu sagen, dass also unser Studienexperte, Herr Professor Weidmann war es, der ETH, hat ja gesagt, das müssen wir zurückstellen, zuerst planen. Und was wir eigentlich jetzt getan haben, ist einfach eine erste Phase an Mittel eingestellt, damit wir diese Region nicht vergessen. Jetzt ist wichtig, dass man arbeitet und ein gutes Konzept, das dann bis 45 realisierbar ist. Ich kann Ihnen nicht abschließend sagen, wie dann dieses Projekt aussehen wird. diese Arbeiten laufen ist. Aber wir haben für die wichtige Wirtschaftsregion mindestens für einen Teil Mittel reserviert. Und das war mir wichtig. Wenn ich noch kurz auf die Straße gehen kann, oder genau, es ist ja, dass jetzt ausgerechnet mir vorgeworfen wird, ich würde zu wenig für die Straße machen, darf man einfach nicht vergessen, der Bund ist für die Bahn insgesamt total zuständig, also für die Investitionen. Für alle Bahnen sind dort in diesem Bahninfrastruktur. Währenddem wir bei den Nationalstraßen, ich sag's nochmal, nur von 3% sprechen, die Kantonsstraßen, die Gemeindestraßen sind nicht in der Obhut des Bundes. Deshalb sind natürlich diese Zahlen scheinen verhältnismäßig klein sein für die Straße. Aber mir ist ganz wichtig, diese 9 Milliarden, die müssen wir investieren, damit der Stausituation auf den Autobahnen weggeht. Und ich werde mich dafür einsetzen. Aber ich gehe vorsichtig vor, weil die Bevölkerung war sehr kritisch. Und jetzt müssen wir die richtigen Projekte wählen. Und wenn das durchgeht, werden wir auch dort wieder, glaube ich, die nötigen Investitionen tätigen.
Sie haben jetzt mehrfach die ETH erwähnt, die schon deshalb die beste Universität der Welt ist, weil Sie dort studiert haben.
Na gut, das sind jetzt Ihre Worte. Aber man ist natürlich stolz, das ist so, ja.
Es ist eine Expertenmeinung, die natürlich für Sie jetzt sehr wichtig ist. Es gibt andere Experten. Zum Beispiel hat der SBB-Chef Vincent Ducroix selber auf die Bremse getreten und er warnt vor den hohen Folgekosten von Neubauprojekten. Gibt es da trotz aller Redimensionierung zu viel Geld für die Bahn, wenn das sogar schon der SBB-Chef sagt, verschont mich mit Neubauten?
Ja, er hat natürlich das auch vor dem Hintergrund dieser massiven Mehrkosten gesagt und richtigerweise gesagt. Wir haben hier auch keine Differenz. Wir haben berechnet, wie viele Mittel stehen zur Verfügung für Investitionen, wenn wir eben diese zusätzlichen Investitionen, die es dann braucht, diese Erhaltungsinvestitionen, die damit kommen, jährlich, Substanzerhalt, wenn wir diese auch bezahlen müssen. Und die Mittel, diese 24 Milliarden, die sind die resultierende. Das heißt, wir haben jährlich auch ein Wachstum in unseren Berechnungen für Erhaltungsinvestitionen. Und was wir speziell machen wollen, ist Investitionen in die Digitalisierung. Das sind die, dass man im Führerstand die Signale hat und damit schneller fahren kann, damit Kapazitäten zum Teil benutzen kann, ohne dass es zusätzliche Ausbauten braucht. Also wir werden neben Investitionen auch Effizienzsteigerungen haben auf dem Netz. Und so kommen wir diesem Anliegen von Herrn Ducroix, der natürlich völlig richtig liegt, dass wir den Substanzerhalt dem Rechnung tragen müssen, dem auch entgegen. Sagt übrigens auch das Gesetz. Also wir haben im Gesetz klar, der Substanzerhalt kommt vor Neubauten.
Aber wenn also Sie, anders als in Deutschland, ja, wo man das, ja, wie Sie sagen, genau, sehr stark vernachlässigt hat. Gehen wir mal ein bisschen vom Verkehr weg. Sie sind ja für die gesamte Infrastruktur zuständig. Das Parlament hat sich sehr stark gemacht für den Solarexpress, also für Photovoltaikanlagen im Hochgebirge. Das sollte nun wirklich einen Boost bringen. Jetzt hat man gesehen, ganz viele, also Kantone sind dagegen, Gemeinden sind dagegen. Der Solarexpress wird ein Bummelzug, das wird man wohl sagen müssen. Sie, Ihr Departement, wollte bei der Wasserkraft Anlagen für 2 Terawattstunden Energie zusätzlich bauen. Da kommt jetzt auch nur die Hälfte. Was ist mit der Schweiz los? Will sie keine neue Infrastruktur? Will sie kein Wachstum mehr?
Sie sprechen eine Riesenherausforderung an. Die Schweiz will einerseits, hat die Volksabstimmung gezeigt, weg von fossilen Energien, völlig aussteigen aus Öl, Gas, Benzin. Das heißt, wir brauchen deutlich mehr Strom. Und deshalb diese Absicht des Parlaments mit Solarexpress, mit Windkraft, mit vor allem Wasserkraft, weil es geht vor allem um Winterstrom. Und tatsächlich haben wir, ich habe das vorhin Not in my Backyard genannt, dort, wo wir bauen, sehr viele Einsprachen, immer wieder Verzögerungen. Ich habe ja selbst festgestellt, dass eigentlich die ganzen erneuerbaren Entwicklungen zwar im Sommer relativ gut läuft mit Zubau von Solarenergie, aber im Winter tatsächlich stockt. Und dass wir hier Maßnahmen brauchen, damit wir schneller vorwärts gehen. Und wir haben deshalb entsprechende Maßnahmen getroffen. Das Parlament hat einen sogenannten Beschleunigungserlass verabschiedet für all diese Projekte, ob Solar, ob Wasser, ob Wind, damit wir schneller mehr Winterstrom bauen können. Das heißt beispielsweise, dass bei Wasserkraftwerken eine Einsprache nicht mehr bis ans Bundesgericht gehen kann für diese 16 Wasserkraftwerke, diese 2 Terawattstunden. Und wir bleiben hier dran. Wir müssen mit dieser Situation des Bremsens, das Einzelne bremsen wollen, leben und die Hürden letztlich aus dem Weg räumen. Und da sind wir sehr intensiv dran. Die KWO, die Kraftwerke Oberhasli, sind wieder im gleichen Gebiet. Dort sind 2 ganz wichtige Projekte. Grimselsee, Staumauererhöhung, Triftsee, eine Staumauerbauung. Die haben sich inzwischen geeinigt. Hier erwarte ich, dass die Bewilligung kommt.
Es gibt aber immer noch Einsprachen, immer noch Umweltverbände, die dagegen sind. Also es ist ein wenig seltsam, dass ausgerechnet Umweltschützer dagegen sind, gegen die Wasserkraft.
Immerhin muss ich hier dem Umweltschutz sagen, dass die großen Verbände, also Pro Natura, WWF, haben ja am runden Tisch unterschrieben, dass sie für 16 Wasserprojekte, Kraftprojekte Hand bieten. Und jetzt hat mindestens Aquaviva hat ihre Einsprache zurückgezogen. Wir haben noch kleine Verbände, die können aber nicht ans Bundesgericht. Also wir haben hier schon eine Entwicklung, dass ich daran glaube, dass eine Trift, eine Grimselstaumauererhöhung in den nächsten Jahren kommen wird. Dass ich daran glaube, dass ein Gornerli, sagt man ja, also beim Gornergletscher, auch diese Staumauer kommt. Die ist eben auch für den Hochwasserschutz von Zermatt übrigens wichtig. Aber Sie sagen es natürlich absolut richtig. Ich kämpfe manchmal gegen Windmühlen in diesen Fragen. Und das ist letztlich auch der Grund, weshalb der Bundesrat gesagt hat, wir brauchen langfristig so viel mehr Strom, dass wir uns auch öffnen müssen, was die Technologien anbelangt. Also die Bevölkerung hat 2017 entschieden, wir wollen auf diesen Weg der erneuerbaren Energien gehen, Wasser, Sonne und Wind, und keine Kerntechnologie mehr, beziehungsweise die Kernkraftwerke, die bestehenden, lassen, solange sie sicher sind, aber dann keine Neubauten. Und heute steht deshalb im Kernenergiegesetz, es gibt keine neuen Bewilligungen. Und weil wir in einer Situation, die wir so nicht erwartet haben, dass man wirklich, auch obwohl man gleichzeitig entschieden hat, wir wollen die Erneuerbaren, diese jetzt überall gebremst werden, will der Bundesrat auf diese Frage der Kerntechnologie zurückkommen. Aber es ist kein Entweder-Oder. Wir werden so viel Strom brauchen langfristig, dass wir jetzt die Erneuerbaren weiterhin kämpfen müssen für die. Damit wir überhaupt eine Stromversorgungssicherheit haben, braucht es etwa 6 Terawattstunden, 10% der Stromversorgung im Winter. Ich glaube daran, mit mehr Wasserkraft, Wind und Solar können wir das hinkriegen, ohne dass man Angst haben muss, das ganze Land wird überbaut mit Windrädern. Aber wenn wir das haben und dann noch davon ausgehen, dass wir auf die ganze fossilen langfristig verzichten, mehr Rechenzentren, mehr KI, brauchen wir auch neue Kernkraftwerke. Also wir haben heute eine gute Stromversorgung. Also trotz all dieser Probleme, wir haben Reservekraftwerke gebaut aus Öl für den Fall, dass es unsicher sein sollte. Wir werden zubauen mit Erneuerbaren. Aber langfristig, wenn es darum geht, auch Gösgen und Leibstadt, die heutige Kernkraft, die noch 30%, auch heute, vergisst man mal, an die Stromversorgung beiträgt, dann bin ich der Meinung, müssen wir offen sein für diese Technologie.
Aber es ist doch schon relativ optimistisch anzunehmen, dass wenn das Volk selbst bei ein paar wenigen Autobahnprojekten Nein sagt, dass es ausgerechnet bei der Atomkraft plötzlich Ja sagen wird. Also das realistische Szenario ist, die Atomkraftwerke gehen vom Netz. Es gibt keinen adäquaten Ersatz. Der Bedarf steigt. Sie haben es erwähnt, der Verkehr, aber auch Rechenzentren. Das heißt, müssen wir uns in den 30er Jahren auf Blackouts einstellen?
Es ist alles daran zu setzen, dass das nicht passiert. Tatsächlich sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz auch in der neuesten Analyse wieder, dass ein Stromausfall oder eine Strommangellage eines der schlimmsten Szenarien wäre, ein mit den größten Auswirkungen und eben auch nicht ganz unwahrscheinlich. Und es ist alles daran setzen, ich sage nein, wir müssen alles daran setzen, dass das nicht passiert. Und es ist mein tägliches Werk, die Bevölkerung davon zu überzeugen, Schritt für Schritt. Sie sagen, die Bevölkerung ist nicht bereit, auf das einzusteigen. Das werden wir, die nächsten zwei Jahre werden wir das sehen. Der Ständerat, die ständerätliche Kommission hat den Weg des Bundesrates, das er öffnen möchte, unterstützt. Wir haben nächste Woche das in der Session. Wir werden sehen, wie der Ständerat entscheidet, ob er das stoppt. Dann hätte ich wirklich gewisse Bedenken, haben wir 2000, vielleicht nicht 30, aber 40 wirklich genügend Strom, um alles zu bedienen.
Also die nächsten zwei Jahre werden entscheidend für die Frage der Atomkraft.
Jawohl, wir haben jetzt das im Ständerat, es wird dann im National. Es gibt auf jeden Fall ein Referendum. Umfragen bei der Bevölkerung zeigen einen gewissen Wandel, also eine gewisse neue Einstellung. Für mich ist klar, dass man nicht auf der grünen Wiese ein neues Kernkraftwerk bauen wird. Die Frage wird sein, ist man bereit, an den bestehenden Standorten Erneuerung zu machen? Ich stelle dort die Zustimmung der zuständigen Gemeinde fest. Wenn die Bevölkerung sagt, das wollen wir nicht, dann müssen wir die Blockade bei den Erneuerbaren massiv durchbrechen. Massiv, oder? Dann darf es diese Widerstände nicht mehr geben. Und die Bevölkerung stellt ja auch fest, dass sie, und das ist ja quer durch alle Parteien, wer nicht Windkraft will, wegen dem Landschaftsbild, keine alpinen Solaranlagen. Und meine Haltung ist deshalb ganz klar, wir brauchen alle Technologien, nicht entweder oder. Wir werden Windkraftanlagen bauen, es werden gebaut. Wir haben heute in der Schweiz 49 Turbinen. Kann man sagen, ist wenig. Ich sage immerhin, gibt etwa doch ein Terawattstunden Strom, das ist wichtig für den Winter. Und wir müssen an diesen Werken, an den Wasserkraftwerken weiterbauen. Aber wir brauchen dann auch eine Lösung für die grosse Strommenge.
Aber was sind die Gründe für diese Wachstumsskepsis, die wir ja jetzt die ganze Zeit umkreisen? Ist es Überdruss, Dank, Überfluss? Ist es Wohlstandsmüdigkeit? Oder sagen Sie, es ist eine Überforderung und es wird den Leuten einfach zu viel? Was sind die Gründe dafür?
Ich glaube, es ist schon eine gewisse Wohlstandsfrage. Es gibt, Strom kommt ja, der Zug ist ja da. Also was fehlt denn heute? Eigentlich wenig, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wir dürfen auch nicht vergessen, im 17, als die Bevölkerung den Ausstieg beschlossen hat, sagte man im Parlament, Strom gibt es immer genug in Europa. Man konnte sich eine Situation, dass die Ukraine überfallen wird und wir plötzlich Krieg in Europa haben, dass wir geopolitisch Verzerrungen haben, die unerwartet auch heute eine Strommangellage enden können, das konnte man sich lange nicht vorstellen und wahrscheinlich können sich heute auch viele Leute noch nicht vorstellen. Wir haben die Situation ganz aktuell, Hornus, wir hatten eine 30-prozentige Gaspreiserhöhung in den letzten Stunden, kann man sagen. Die Frage ist, können wir die Gasspeicher genügend füllen für das nächste Jahr, wenn dieser Krieg zu lange dauert, jetzt im Nahen Osten? Und diese Fragen sind wahrscheinlich bei vielen, die im Wohlstand alles haben, noch nicht angekommen. Und die möchte ich auch adressieren. Das Wichtigste für ein Land wird sein, und wir haben jetzt viel über Bahnen und Straßen gesprochen, aber am Ende des Tages wird das Wichtigste sein, dass wir genügend Energie haben für unsere Wirtschaft. Und deshalb mein Kampf für die Öffnung für alle Technologien. Und wenn der Druck da sein wird, dann wird auch gebaut, da bin ich sicher. Und deshalb ist es jetzt wichtig zu öffnen.
Nun sagt die SVP ihrer eigenen Partei, man kann genau feststellen, wann es definitiv zu viel ist, bei 10 Millionen. Was antworten Sie da Ihrer Partei?
Ja, der Bundesrat lehnt die Initiative ab, weil er sagt, wir brauchen entsprechend die Fachkräfte und wollen mit anderen Instrumenten auch eine Bremswirkung realisieren. Sei das mit einer Anpassung der Lex Koller Bauten, also dass man nicht aus dem Ausland viel Grundstücke kaufen kann. Wir wollen es machen mit einer besseren Integration der Arbeitskräfte, damit die inländische Arbeitskräftepotenzial auch genutzt werden kann. Das ist die Antwort des Bundesrates.
Und wie gehen Sie ganz persönlich damit um? Es ist eine Initiative Ihrer Partei. Sie haben jetzt auch in dieser Sendung ein klares Plädoyer für Wachstum abgelegt. Sie müssen als Mitglied des Bundesrates die Initiative ablehnen. Wie gehen Sie ganz persönlich damit um? Mit so einem Widerspruch zum eigenen Verein?
Ja gut, das gehört zum Leben eines Bundesrates. Oder als Bundesrat ist man eingebunden in die Kollegialbehörde und weiß von Anfang an, dass man dann zu vertreten hat und auch vertritt, was der Bundesrat als Kollegialbehörde entscheidet. Und das ist ja das Wesen der Schweiz und dass sie auch sehr gut funktioniert. Ich habe den Anspruch an mich, dass ich natürlich mit meinem Parteibuch jeweils in die Bundesratssitzungen gehe und das dort auch mit Überzeugung vertrete. Aber am Schluss entscheidet der Bundesrat und das habe ich dann nach außen zu vertreten. Ich bin ja auch froh, und das gilt ja, wenn ich jetzt über diese 10 Millionen Schweiz spreche, gilt das umgekehrt für meine Kollegin Frau Bohm-Schneider, wenn sie dann plötzlich gegen eine 13. AHV-Revision in einem Abstimmungskampf kämpfen muss. Und es zeigt ja, dass es, und da bin ich ja dann auch froh, dass sie, und dankbar, dass sie die Bundesratsmeinung vertritt. Die Leute wissen ja eigentlich ganz genau, dass wenn man den, dass man sagt, der Bundesrat hat, der Bundesrat tut, dass das einfach die Gesamtmeinung des Bundesrats ist. Und ich kann mit dem auch gut umgehen. Aber klar, mit der Aussage schon, das ist nicht eine Änderung meiner persönlichen Überzeugung. Die bringe ich und muss ich in den Bundesrat einbringen.
Sie sagen, es ist Teil Ihres Jobs. Gibt es aber nicht Rollen, die besser zur eigenen Persönlichkeit passen als andere? Ich hatte Sie als Parteipräsident in dieser Sendung. Ich habe Sie jetzt als Bundesrat in dieser Sendung. Wenn Sie mir das erlauben zu sagen, Sie wirken heute sehr viel entspannter, gelassener. Passt das besser, die Rolle des Bundesrates zu Ihnen, als die des Parteipräsidenten?
Sie stellen es richtig fest, dass ich heute, also ich bin froh, wenn ich da entspannt wirke, weil ich letztlich überzeugt bin von unseren Projekten. Ich habe auch das Parteipräsidium mit Verve damals bekleidet und intensiv bearbeitet. Was mir sicher nie zugeschrieben wurde, ist die Rolle des vielleicht des Polterers oder so. Das, glaube ich, dazu bin ich immer gestanden. Das habe ich auch als Parteipräsident nicht gemacht. Aber es waren unterschiedliche Rollen. Beide waren sehr spannend und beide waren ein Privileg zu belegen.
Für dichte Stress und Wachstumsfeindlichkeit wird sehr häufig die Zuwanderung, sprich die Personenfreizügigkeit mit der EU verantwortlich gemacht. Teilen Sie diese Schuldzuweisung?
Also die Personenfreizügigkeit, das ist unbestritten, hat dazu geführt, dass wir eine große Zuwanderung haben. Und vor allem teilt auch der Bundesrat diese Haltung, dass die Zuwanderung eine Herausforderung ist, das ist auch für den Bundesrat unbestritten.
Nun hat Herr Parmelin ja gerade das neue Vertragspaket unterzeichnet. Also auch da setzt der Bundesrat auf Wachstum. Stimmt diese Gleichung, ohne Ausländer keine Wohnungsnot?
Ja gut, ohne Zuwanderung wahrscheinlich weniger Wohnungsnot. Also das würde ich schon ganz, das würde ich nicht in Abrede stellen. Wichtig, Sie haben jetzt immer von Wachstum gesprochen, dass ich das vertrete. Die Zuwanderung ist eine große Herausforderung. Und wir beabsichtigen nicht, der Bundesrat, wenn ich vorhin vor allen Infrastrukturen gesprochen habe, ist das nicht die Absicht für 12 Millionen oder so, das aufzustellen, sondern das, was ist, zu bewältigen. Das ist mir schon noch wichtig.
Aber das wird auf die Dauer ein Bevölkerungswachstum mit sich bringen. Ob jetzt 10 Millionen, 11 Millionen, wer kann das so genau sagen? Also es ist schon eine ganz zentrale Frage. Muss man da nicht sagen, es ist jetzt für die Schweiz auch ein Moment der Wahrheit. Wir sind eines der erfolgreichsten Länder in Europa, vielleicht wirtschaftlich sogar in den letzten 20 Jahren das erfolgreichste Land in Europa. Das bringt Wachstum, das bringt mehr Zuwanderung mit sich. Wir haben uns immer gesagt, ach, aber eigentlich bleibt alles so, wie es ist. Und jetzt müssen wir, und vielleicht ist das die große, ja eigentlich auch der Dienst dieser 10-Millionen-Initiative an der Schweiz, jetzt müssen wir ehrlich werden und jetzt mal sagen, ja, alles hat Schattenseiten, aber wir wollen am Schluss eben eine prosperierende Schweiz.
Das wird sich zeigen jetzt dann in den Abstimmungen. Also von daher ist es eigentlich, sagen Sie es richtig, ist es eine gute Ausgangslage, diese Diskussion zu führen. Der Bundesrat ist auch der Auffassung, dass diese Zuwanderung eine Herausforderung ist und dass wir diese beschränken müssen auf diejenigen, die wirklich hier auch arbeiten kommen und entsprechend Maßnahmen treffen im Bereich Asyl, im Bereich Wohnungen, im Bereich Arbeitsintegration. Und es wird sich zeigen, wie die Bevölkerung dann letztlich zur SVP-Initiative steht.
Es wird dort mehr gebaut, als Zuwanderung kommt. Das wird aber alles aufgefressen, weil wir höheren Platzbedarf haben, weil wir im Alter eben auch mehr Wohnraum haben wollen. Muss man nicht am Ende sagen, hier stößt jetzt langsam eine egoistische Gesellschaft an ihre Grenzen, die zwar Einschränkungen will, aber für die anderen, nicht für sich selber?
Das würde ich nicht ganz in Abrede stellen, weil wenn wir gerade sehen, Sie haben auch die Frage Wohnungsnot angesprochen, auch hier ist eines der größten Probleme, sind Einsprachen beim zusätzlichen Wohnungsbau, die wir auch adressieren wollen. Muss man hier nicht Einschränkungen machen, ist schwierig, weil es ist eigentlich kantonale Aufgabe. Aber ich würde das nicht in Abrede stellen, dass man eben, wenn man seine Wohnung hat, schön, und dann will man nicht, dass der Nachbar, dass dort verdichtet wird.
Wäre das wirklich sinnvoll, wenn der Bund da eingreift und sagt, weniger die Rekursmöglichkeiten beschränken? Wäre das ein sinnvoller Weg?
Es ist ein sehr delikater Weg, weil eigentlich ist das ganze Baurecht ist kantonale Kompetenz. Und wir prüfen das im Moment. Ich bin eher zurückhaltend. Ich glaube, es ist eher so, dass vielleicht der Bund Instrumente zur Verfügung stehen könnte, die dann aber die Kantone entscheiden, ob sie sie anwenden wollen. Und es ist vielleicht auch von Kanton zu Kanton, je nach Größe, etwas unterschiedlich. Also ich bin schon der Meinung, man sollte den Kantonen nicht zu stark ins Handwerk reden, aber es gibt vielleicht Grundsätze, Grundlagen, dass man einfach insbesondere was querulatorische Sachen sind, wo wirklich Einsprachen für Verzögerungen da sind, dass man die reduzieren könnte. Wir prüfen das in unserem Amt für Raumentwicklung, ob man das nicht tun könnte. ich möchte nicht zu viel versprechen, den Bauherren, dass hier sehr viel kommt.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herr Bundesrat, herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind am 26. April bei NZZ Standpunkte. Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.